ein buddhistischer Mönch. Ein Lama natürlich, doch Mönch ist der Oberbegriff. Der Inder sah mich derart prüfend und durchdringend an, dass ich dachte, er würde mich mitsamt dem Stoff meines roben Hinterteils ansehen. Er schien direkt durch mich hindurch zu blicken. Wie auch immer, dieses Mal hatte ich kein schlechtes Gewissen und erwiderte seinen Blick. Schließlich, warum sollte ich nicht auch ihn anstarren? Ich war so gut wie er, denn ich wurde unter dem Lama Mingya Dondob und von dem Obermedizinlama Kinrob Nobu ausgebildet. Er zwang ein Lächeln über seine strengen Lippen, so als ob ihm dessen Vollstreckung heftige Schmerzen verursachte. Er nickte und wandte sich meinem Mentor zu. Ja, ich bin überzeugt, dass der Junge so ist, wie du sagtest. Mein Mentor lächelte, aber er musste sich nicht wie diese zu einem Lächeln zwingen, es kam natürlich und spontan und erwärmte in der Tat das Herz. Der Obermedizinlama sagte, Lobsang, wir haben dich hierher in diesen geheimen Raum nach unten bringen lassen, weil wir dir etwas zeigen und mit dir darüber sprechen wollen. Dein Mentor und ich sind mit der Untersuchung deiner Kräfte außerordentlich zufrieden. Kräfte, die an Intensität noch zunehmen werden. Unser indischer Kollege, Ma Vater, hat nicht geglaubt, dass in Tibet ein solches Wunder existiert. Wir hoffen, dass du all unsere Behauptungen unter Beweis stellen kannst. Ich blickte auf den Inder und dachte, nun, er ist ein Mann mit einer sehr hohen Meinung von sich selbst. Ich wandte mich an den Lama Kinrob Nobu und sagte, ehrenwerter Herr, seine Heiligkeit, der so freundlich war und mir bei einigen Gelegenheiten eine Audienz gewährte, hat mich ausdrücklich davor gewarnt, keine Beweise zu geben. Er sagte, dass der Beweis lediglich eine Beschönigung für den müßigen Geiste sei. Jene, die nach Beweisen verlangten, wären nicht fähig, die Wahrheit eines Beweises zu akzeptieren, egal wie gut es bewiesen würde. Der Medizinlama Kinrob Nobu lachte so, dass ich beinahe Angst hatte, ein Sturm würde mich wegblasen. Auch mein Mentor lachte und beide schauten auf den Inder Ma Vater, der mich sehr mürrisch anblickte. Junge, sagte der Inder, du hast gut gesprochen, doch mit Reden beweist man nichts, wie du selbst gesagt hast. Nun sage mir Junge, was siehst du bei mir? Ich fühlte mich sehr unwohl bei der ganzen Sache, weil ich viel von dem, was ich sah, nicht mochte. Geehrter Herr, sagte ich fürchte, dass, wenn ich Ihnen das, was ich sehe, sage, Sie mir das vielleicht übel nehmen und denken könnten, dass ich lediglich anmaßend bin, anstatt Ihre Frage zu beantworten. Mein Mentor der Lama Mingya Dondob nickte zustimmend und über das Gesicht des Obermedizinlama Kinrob Nobu huschte ein strahlendes, breites Lächeln wie der Aufgang des Vollmondes. Sag was du willst Junge, denn wir haben hier nicht Zeit für ausgefallene Gespräche, sagte der Inder. Einige Augenblicke stand ich da und blickte auf den indischen Oberlama bis auch er über die Intensität meines Blickes etwas erregt war, dann sagte ich, geehrter Herr, Sie haben von mir verlangt, zu sagen was ich sehe und ich verstehe, dass mein Mentor der Lama Mingya Dondob und der Obermedizinlama Kinrob Nobu ebenso einverstanden sind, dass ich mich frei äußere. Nun, dies ist was ich sehe, ich habe sie vorher noch nie gesehen, doch von ihrer Aura und von ihren Gedanken kann ich entnehmen, dass sie sehr viel gereist sind. Und sie sind über den großen Ozean der Welt gereist. Sie sind auf eine kleine Insel gegangen, deren Name ich nicht kenne. Die Menschen dort waren alle weiß und in der Nähe liegt eine weitere kleine Insel. So als wäre sie ein Fohlen der größeren Insel, die die Stute wäre. Sie standen sehr im Widerspruch mit diesen Leuten, und diese waren sehr bestrebt, Klage gegen sie zu erheben, für etwas das in Verbindung steht mit. Ich zögerte hier, denn das Bild war sehr unklar. Es hing mit Dingen zusammen von denen ich absolut keine Ahnung hatte. Wie auch immer, ich ackerte weiter, wie ich aus ihrem Geiste schließen kann, hing es mit einer indischen Stadt mit dem Namen Kalkutta zusammen. Und dort gab es etwas, das mit einem strengen Arrest in Zusammenhang steht und die Leute dieser Insel sehr störte und verwirrte. In mancher Hinsicht dachten sie, dass sie Schwierigkeiten hätten verhindern können anstatt sie zu verursachen. Der Oberlama Kinrob Nobu lachte wieder und tat meinen Ohren gut, weil es mir zeigte, dass ich auf der richtigen Fährte war. Mein Mentor ließ gar nichts von sich hören, doch der Inder schnaubte verächtlich. Ich fuhr fort, sie gingen in ein anderes Land. Und ich kann ihrem Geiste klar den Namen Heidelberg entnehmen. In diesem Land studierten sie Medizin mit vielen rohen Bräuchen, bei welchen sie viel schnitten, hackten und sägten und sie wandten Systeme an, die wir hier in Tibet nicht anwenden. Schließlich wurde ihnen irgend so ein großes Papier mit vielen Siegeln überreicht. Ich sehe auch von ihrer Aura, dass sie an einer Krankheit leiden. Ich holte hier tief Luft, weil ich nicht wusste, wie meine nächsten Worte aufgenommen würden. Die Krankheit, unter der sie leiden, ist eine, für die es keine Kur gibt. Es ist eine Krankheit, bei der die Zellen des Körpers wuchern und wie Unkraut wachsen. Sie entsprechen nicht dem normalen Muster und auch nicht dem normalen Ablauf, sondern breiten sich aus, blockieren und erdrücken lebenswichtige Organe. Herr, Sie beenden Ihre eigene Lebensspanne auf dieser Erde, der Natur Ihrer eigenen Gedanken gemäß, die keine Freundlichkeit in den Herzen anderer anerkennt. Für mehrere Augenblicke, die für mich vielleicht Jahre waren, war kein Laut zu vernehmen. Dann sagte der Obermediziner Makinrop Nobo, das ist absolut korrekt. Die Inder sagte, der Junge wurde vielleicht im Voraus über all dies vorbereitet. Mein Mentor, der Lama Mingya Dongdub sagte, niemand hat mit ihm über dich gesprochen. Im Gegenteil, vieles von dem, was er uns gesagt hat, ist selbst für uns neu. Wir haben weder in deiner Aura noch in deinem Geiste nachgeforscht, weil du uns nicht die Erlaubnis dazu gegeben hast. Doch die strittige Frage ist doch, dass der junge Tester Ilobsang Rampa über diese Kräfte verfügt und diese Kräfte sogar noch weiterentwickeln wird. Wir haben jetzt keine Zeit zu streiten, sondern wir wollen seriöse Arbeit leisten. Komm! Er erhob sich und führte mich zu dieser großen Gebetsmühle. Ich betrachtete mir dieses seltsame Ding und sah, dass es gar keine Gebetsmühle war, sondern eine Einrichtung, die sich etwa auf einer Höhe von 1,20 Meter ab Boden befand und etwa 1,50 Meter breit war. Auf der einen Seite gab es zwei kleine Fenster, die, wie es schien, aus Glas bestanden. Auf der anderen Seite der Maschine und am Anlagezentrum befanden sich zwei weitere sehr viel größere Fenster. Auf einer gegenüberliegenden Seite ragte eine lange Kurbel heraus. Doch für mich war das ganze Ding ein Mysterium. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was es sein könnte. Der Obermedizinlama sagte, dieses ist eine Einrichtung, Lobsang, mit der jene, die nicht hellsichtig sind, die menschliche Aura sehen können. Der indische Oberlama Mahavater kam hierher und fragte uns um Rat. Er wollte uns jedoch partout nicht sagen, was seine Beschwerden sind. Er sagte, wenn wir schon so viel über die esoterische Medizin wüssten, dann würden wir seine Beschwerden, auch ohne dass er uns dies sagen müsse, kennen. Wir brachten ihn hierher, um ihn mit dieser Maschine zu untersuchen. Mit seinem Einverständnis wird er jetzt seine Robe ausziehen und du schaust zuerst auf ihn und wirst uns dann sagen, was seine Schwierigkeiten sind. Danach werden wir diese Maschine einsetzen und sehen, wie weit dein Befund mit dem Befund der Maschine übereinstimmt. Mein Mentor zeigte auf eine Stelle an einer Wand. Der Inder ging auf die Stelle zu, entfernte seine Robe und andere Kleidungsstücke und stand braun und nackt gegen die Wand. Lobsang. Sehe ihn dir gut an und sage uns, was du siehst, sagte mein Mentor. Ich schaute nicht auf den Inder, sondern irgendwie auf eine Seite. Ich nahm ihn nichts ins Visier, da es die beste Methode ist, die Aura zu sehen. Das heißt, ich benutzte nicht die normale Sehkraft beider Augen, sondern sah mit beiden Augen einzeln. Es ist gar nicht so einfach zu erklären, doch es beinhaltet, mit dem einen Auge auf die linke Seite und mit dem anderen auf die rechte Seite zu sehen. Es ist lediglich ein Dreh, ein Trick, den beinahe jedermann lernen kann. Ich betrachtete den Inder und seine Aura leuchtete und schwankte. Ich sah, dass er ein in der Tat bedeutender Mann war mit hohen intellektuellen Kräften. Leider wurden seine Ansichten durch diese mysteriöse Krankheit immer verworrener. Und während ich auf ihn blickte, sprach ich meine Gedanken gerade so aus, wie sie mir in den Sinn kamen. Ich war mir überhaupt nicht bewusst, wie aufmerksam mein Mentor und der Obermedizinlama meinen Worten folgten. Es ist eindeutig, dass die Krankheit durch einen zu hohen Druck im Körper erzeugt wurde. Der indische Oberlama war unzufrieden und frustriert. Das hat sich negativ auf seine Gesundheit ausgewirkt und die Zellen veranlasst, sich unkontrolliert zu entwickeln und sich der Führung des Über-Ichs zu entziehen. Deshalb hat er hier, ich zeigte auf seine Leber, seine Beschwerden. Und da er ein ziemlich schlecht gelaunter Mann ist, werden sich seine Beschwerden jedes Mal, wenn er wütend wird, noch verschlimmern. Seine Aura zeigt deutlich, dass, wenn er etwas ruhiger, etwas gelassener würde, so wie mein Mentor der Lama Mingya Dongdub, er noch ein wenig länger auf dieser Erde bleiben könnte. Er würde mehr von seiner Aufgabe erfüllen können, ohne dass er noch einmal gezwungen wäre, wieder zurückzukommen. Einmal mehr herrschte Schweigen. Ich war erfreut, dass der indische Lama mit einem Nicken meiner Diagnose völlig zustimmte. Der Medizinlama Kinrop Nobo wandte sich dieser sonderbaren Maschine zu und schaute durch die kleinen Fenster. Mein Mentor begab sich zu der Kurbel und drehte sie mit zunehmender Stärke, bis ein Wort des Medizinlamas Kinrop Nobo ihn veranlasste, die Drehgeschwindigkeit konstant zu halten. Der Lama Kinrop Nobo blickte einige Zeit durch diese Einrichtung. Dann richtete er sich, ohne ein Wort zu sagen, auf und übergab dem Lama Mingya Dongdub seinen Platz, während der Medizinlama Kinrop Nobo die Kurbel drehte, wie das vorher mein Mentor getan hatte. Schließlich beendeten sie ihre Untersuchung und standen zusammen. Offensichtlich unterhielten sie sich über die Telepathie. Ich unternahm keinen Versuch, ihre Gedanken mitzuhören, weil dies zu tun, eine grobe Geringschätzung gewesen wäre und mich über meinen Stand erhoben hätte. Endlich wandten sie sich dem Inder zu und sagten, alles, was dir Dr. Ilopsang Rampa gesagt hat, ist korrekt. Wir haben deine Aura eingehend überprüft und wir glauben, dass du Leberkrebs hast. Wir glauben ebenfalls, dass dies durch eine gewisse Gereiztheit deinerseits verursacht wurde. Und wir denken, dass, wenn du ein ruhigeres Leben führst, dir noch ein paar Jahre verbleiben werden, in denen du deine Aufgabe erfüllen kannst. Wir sind bereit, vorstellig zu werden, sodass du, wenn du mit unserem Plan einverstanden bist, hier in Kakbori bleiben darfst. Der Inder diskutierte die Angelegenheit eine Weile und dann gab der Kinrok Nubo ein Zeichen und sie verließen zusammen den Raum. Mein Mentor der Lama Mingya Dondup klopfte mir auf die Schultern und sagte, das hast du gut gemacht, Lobsang, sehr gut. Nun möchte ich dir diese Maschine zeigen. Er ging zu diesem sehr merkwürdigen Gerät hinüber und hob eine Seite des Oberteils hoch. Das ganze Ding war beweglich und im Innern sah ich eine Reihe Arme, die von einer Hauptachse ausgingen. Ganz vorne an den Armen waren rubinrote, blaue, gelbe und weiße Glasprismen angebracht. Und während die Kurbel gedreht wurde, veranlassten Riemen, die mit der Achse verbunden waren, dass sich die Arme in Bewegung setzten. Ich bemerkte, dass sich jedes Prisma der Reihe nach in eine Linie ausrichtete, die, wenn man durch die zwei Okulare blickte, sehen konnte. Mein Mentor erklärte mir, wie die Maschine funktionierte, und dann sagte er, natürlich ist dies eine sehr grobe und schwerfällige Angelegenheit. Wir benutzen sie nur zum Experimentieren, in der Hoffnung eines Tages eine kleinere Version herzustellen. Du wirst sie nie anwenden müssen, Lobsang. Doch es gibt uns zusammengefasst handelt es sich hier um ein Überlagerungsprinzip, bei dem die schnell rotierenden Farbprismen die Seelinie unterbricht und das normale Bild des menschlichen Körpers beseitigt und die viel schwächeren Strahlen der Aura intensiviert. Er klappte den Deckel wieder zu und ging zu einer weiteren Vorrichtung, die auf einem Tisch weiter vorne in einer Ecke stand. Er führte mich gerade zu diesem Tisch, als der Medizinlama Kinrop Nobo wieder den Raum betrat und sich zu uns gesellte. Ah, sagte er, und kam zu uns herüber, so, du willst also seine Gedankenkraft testen? Sehr gut, da muss ich dabei sein. Mein Mentor zeigt auf einen kuriosen Zylinder, der anscheinend aus grobem Papier angefertigt war. Dies, Lobsang, ist dickes, grobes Papier. Wie du siehst, weist das Papier unzählige Löcher auf, die mit einem sehr stumpfen Gegenstand gemacht wurden. Es reißt das Papier nur auf und hinterlässt vorspringende Teile. Wir haben das Blatt Papier so gerollt, dass sich alle vorspringenden Teile auf der Außenseite befinden und einen Zylinder bilden. Quer über den Zylinder befestigten wir einen unbeweglichen Strohhalm. Auf einem kleinen Sockel fixierten wir eine spitze Nadel und auf diese spießten wir diesen Zylinder mit dem Strohhalm auf, sodass der Zylinder auf einer beinahe reibungsfreien Stütze ruht. Nun beobachte mich. Er setzte sich und hielt die Hände auf beide Seiten des Zylinders. Er berührte den Zylinder nicht, sondern ließ etwa 2-3 Zentimeter Abstand zwischen seinen Händen und dem Zylinder. Bald fing der Zylinder an, sich zu drehen. Ich war erstaunt, als das Ding an Geschwindigkeit noch zulegte und sich bald einmal gleichbleibend drehte. Mein Mentor stoppte es mit einer Berührung und hielt die Hände in die entgegengesetzte Richtung, sodass die Finger, anstatt von seinem Körper weg, nun zu seinem Körper hin zeigten. Der Zylinder begann sich wieder zu drehen, doch dieses Mal in die entgegengesetzte Richtung. Sie blasen daran, sagte ich. Jedermann sagt das, sagte der Medizinlama Kinrop Nobo, doch sie haben alle nicht recht. Der Obermedizinlama ging zu einer Nische an der hinteren Wand und kam mit einer Glasscheibe wieder zurück. Sie war recht dick, und er trug sie sorgfältig zu meinem Mentor Lama Mingya Dondup. Mein Mentor stoppte den Zylinder vom Drehen und saß ruhig, während der Obermedizinlama Kinrop Nobo die Glasscheibe zwischen meinen Mentor und den Papierzylinder stellte. Denk jetzt an die Drehung, sagte der Medizinlama. Mein Mentor tat es, und der Zylinder begann, sich wieder zu drehen. Aufgrund des Glases war es jedoch völlig ausgeschlossen, dass mein Mentor oder irgendjemand anders an den Zylinder blasen konnte. Er stoppte den Zylinder wieder und wandte sich an mich, während er sagte, versuch du es, Lobsang. Er erhob sich von seinem Sitz und ich nahm seinen Platz ein. Ich setzte mich und hielt die Hände genauso wie es mein Mentor getan hatte. Der Medizinlama Kinrop Nobo setzte die Glasscheibe vor mich hin, sodass meine Atmung die Drehung des Zylinders nicht beeinflusste. Ich saß da und fühlte mich wie ein Narr. Anscheinend dachte auch der Zylinder, dass ich einer wäre, denn es geschah nichts. Denke, dass er sich dreht, Lobsang, sagte mein Mentor. Ich tat es und unvermittelt begann sich das Ding zu drehen. Einen Augenblick lang wollte ich alles fallen lassen und davonlaufen, weil ich dachte, das Ding sei verhext. Doch dann obsiegte, irgendwie, die Vernunft und ich blieb sitzen. Diese Einrichtung, Lobsang, sagte mein Mentor, läuft über die Kraft der menschlichen Aura. Du denkst, ihn zu drehen und deine Aura versetzt dem Zylinder einen Wirbel, der dann diese Drehbewegung veranlasst. Es mag für dich vielleicht von Interesse sein, zu wissen, dass in allen Ländern auf der ganzen Welt mit Vorrichtungen, wie diesen, experimentiert wird. Alle großen Wissenschaftler haben die Funktion solcher Phänomene zu begründen versucht. Doch die westlichen Menschen, die natürlich nicht an die ätherische Kraft glauben können, erfinden dafür eine Erklärung, die noch seltsamer ist, als die eigentliche Ätherkraft selber. Der Obermedizinlama sagte, ich bin recht hungrig, Mingya Dondup, ich habe das Gefühl, es ist Zeit für uns, uns in unsere Zimmer zurückzuziehen, um uns auszuruhen und zu verpflegen. Wir dürfen die Fähigkeit und die Ausdauer dieses jungen Mannes nicht zu sehr strapazieren, denn in der Zukunft wird er noch genug davon bekommen. Wir verließen den Raum, die Lichter wurden ausgelöscht und wir machten uns auf den Weg den steinernen Korridor hinauf bis ins Hauptgebäude des Gakpori. Bald war ich mit meinem Mentor dem Lama Mingya Dondup in einem Zimmer. Bald, oh, glücklicher Gedanke, gab es etwas zu essen, um mich wieder etwas besser zu fühlen. Guten Appetit, Lobsang, sagte mein Mentor, wir werden dich später nochmals sehen und mit dir andere Dinge diskutieren. Etwa eine Stunde ruhte ich in meinem Zimmer und schaute aus dem Fenster. Ich hatte eine Schwäche, ich liebte es immer, von hohen Stellen aus die sich darunter bewegende Welt zu betrachten. Ich liebte es, die Händler zu beobachten, die sich auf ihrem Weg langsam durch das Westtor drängten. Jeder Schritt zeigte an, dass sie froh waren, endlich das Ende ihrer langen und anstrengenden Reise über die Bergpässe erreicht zu haben. Ehemalige Händler haben mir von einem wunderschönen Aussichtspunkt auf einem hohen Pass erzählt. Wenn man von der indischen Grenze her käme, könnte man durch einen Spalt im Berg, hinunter auf die heilige Stadt mit ihren glänzenden goldenen Dächern blicken. Man könnte auch an der Bergflanke die weißen Mauern des Reishaufens sehen, die tatsächlich wie Reishaufen aussehen, da sie sich großzügig und verschwenderisch dem Bergabhang entlang erstrecken. Ich beobachtete auch gerne den Fährmann, der den Fluss des Glücks überquerte, und ich hoffte immer auf ein Loch in seinem aufgeblasenen Hautboot, um ihn, in gespannter Erwartung, nach und nach von der Bildfläche verschwinden zu sehen, bis nur noch der Kopf aus dem Wasser ragte. Doch dieses Glück hatte ich nie, denn der Fährmann erreichte immer die andere Seite, nahm seine Fracht entgegen und kehrte wieder zurück. Bald war ich einmal mehr in dem unterirdischen Raum mit meinem Mentor, dem Lama Mingya Dondup und dem Obermedizinlama Kinrob Nobo. Lobsang, sagte der Obermedizinlama, wenn du einen Patienten oder eine Patientin untersuchen möchtest, sodass du ihm oder ihr beistehen kannst, dann musst du sehen, dass sich der Patient alle Kleider auszieht. Ehrenwerter Medizinlama, sagte ich verwirrt, ich sehe keinen Grund, warum von einer Person verlangt werden soll, sich bei diesem kalten Wetter auszuziehen, denn ich kann die Aura genauso gut sehen, ohne dass es notwendig wird auch nur ein einziges Kleidungsstück auszuziehen. Und oh, ehrenwerter Medizinlama, ich kann doch von einer Frau unmöglich verlangen, dass sie ihre Kleider auszieht? Meine Augen rollten über diesen Gedanken vor Entsetzen aufwärts. Ich muss eine komische Figur abgegeben haben, denn beide, mein Mentor und der Medizinlama brachen in schallendes Gelächter aus. Sie setzten sich und erfreuten sich aufrichtig an ihrem Gelächter. Ich stand vor ihnen und fühlte mich außergewöhnlich dumm. Doch solche Dinge machten mir wirklich Kopfzerbrechen. Ich konnte die Aura ohne irgendwelche Schwierigkeiten perfekt sehen, und ich sah auch nicht ein, warum ich von meiner eigenen normalen Gewohnheit abweichen sollte. Lobsang, sagte der Medizinlama, du bist ein sehr begnadeter Hellseher, doch es gibt Dinge, die du jetzt noch nicht siehst. Wir haben eine bemerkenswerte Demonstration von dir und deinen Fähigkeiten des Aurasehens erhalten, doch du hättest die Leberprobleme des indischen Lamas Marvata nicht gesehen, wenn er die Kleider nicht ausgezogen hätte. Ich dachte nach. Und als ich darüber nachgedacht hatte, musste ich zugeben, dass es richtig war. Ich hatte auf den indischen Lama geblickt, während er angezogen war und hatte dabei viel über seinen Charakter und seine Grundzüge gesehen, aber die Leberprobleme hatte ich nicht bemerkt. Ja, Sie haben völlig recht, ehrenwerter Medizinlama, sagte ich hätte in dieser Sache gerne noch weiteren Unterricht von Ihnen. Mein Mentor, der Lama Mingya Dondup, sah mich an und sagte, wenn du auf die Aura einer Person schaust, dann möchtest du nur die Aura der Person sehen. Du möchtest dich nicht auch noch mit den Gedanken des Schafes, aus deren Wohnfluss der Kleider sind, vergrößern und verstärken sie die Eindrücken noch, die man erhält. So sollte es absolut klar sein, dass du eine Person ohne Kleider untersuchen musst, wenn du ihr bei der Gesundheit oder bei einer Krankheit helfen willst. Er lächelte mich an und sagte, und wenn das Wetter kalt ist, Lobsang, dann musst du sie eben an einen wärmeren Ort bringen. Ehrenwerter Lama, sagte ich, vor einiger Zeit erzählten sie mir, sie würden an einem Gerät arbeiteten, das eine Krankheit über die Aura heilen könne. Das ist ganz richtig, Lobsang, sagte mein Mentor, eine Krankheit ist lediglich ein Missklang der Körperschwingungen. Wenn bei einem Organ die Molekularschwingung gestört ist, dann wird das Organ als krank angesehen. Und wenn wir wirklich in der Lage wären, zu sehen, wie viel die Organschwingung von normalen abweicht, dann könnten wir ihre Schwingungsrate wieder auf normal stellen und hätten damit eine Heilung bewirkt. Im Falle eines Geistesleidens erhält das Gehirn für gewöhnlich Mitteilungen des Über-Ichs, die das Gehirn nicht mehr richtig interpretieren kann. Aus diesem Grund weichen die daraus resultierenden Handlungen von jenen ab, die bei den Menschen als normal gelten. An einer Geisteskrankheit leidet man also dann, wenn man nicht mehr fähig ist, normal zu urteilen oder zu handeln. Beim Messen des Missverhältnisses, der Unterstimulation, könnten wir einer Person verhelfen, sich zu erholen und das normale Gleichgewicht wiederzufinden. Die Schwingungen könnten vielleicht niedriger als normal sein und dadurch zu einer Unterstimulation führen. Sie könnten aber auch höher als normal sein, das eine ähnliche Wirkung wie die Gehirnentzündung zeigt. Doch zweifellos kann eine Krankheit durch das Eingreifen über die Aura geheilt werden. Der Obermedizinlama unterbrach hier und sagte, übrigens, ehrenwerter Kollege, der Lama Mahavater hat mit mir über diese Sache gesprochen und er sagte, dass an gewissen Orten in Indien, in gewissen abgeschiedenen Lamaldöstern, mit einem Hochspannungsgerät, bekannt als den, er zögerte und sagte, mit einem Degraph-Generator experimentiert wird. Er war sich über die Bezeichnung etwas unsicher, doch er gab sich sehr Mühe, uns die exakten Informationen weiterzugeben. Dieser Generator entwickelte anscheinend eine ungewöhnlich hohe Spannung und einen außerordentlich niedrigen Strom. Diesen auf eine gewisse Weise am Körper angewandt verursacht, dass sich die Intensität der Aura um ein Vielfaches erhöht, sodass selbst ein Nichthellseher sie klar sehen kann. Mir wurde gesagt, dass auch Fotografien von der menschlichen Aura unter diesen Bedingungen gemacht wurden. Mein Mentor nickte ernst und sagte, ja, es ist auch möglich, sich die menschliche Aura mittels eines speziellen Farbstoffes, einer zwischen zwei Glasscheiben eingeklemmten Flüssigkeit, anzusehen. Mit dem richtigen Hintergrund und Licht können viele Leute, die durch diese Scheibe auf einen nackten menschlichen Körper blicken, in der Tat die Aura sehen. Ich fiel ins Wort und sagte, aber, ehrenwerte Herren, warum müssen sich denn die Leute all dieser Tricks bedienen? Ich kann die Aura ja auch sehen, warum können sie das nicht? Meine zwei Mentoren lachten wieder. Dieses Mal fanden sie es nicht nötig, mir den Unterschied zwischen der Ausbildung, wie ich sie erhalten hatte, und der Ausbildung der durchschnittlichen Person auf der Straße zu erklären. Der Medizinlama sagte, jetzt forschen wir im Dunkeln, wir versuchen, unsere Patienten über den Daumen gepeilt mit Kräutern, Pillen und Tropfen zu heilen. Wir sind wie Blinde, die versuchen, eine fallengelassene Nadel im Heuhaufen zu finden. Mir schwebt ein kleines Gerät vor, sodass jede nicht hellsichtige Person durch dieses Gerät blicken und die Aura sowie die Störungen in der menschlichen Aura sehen kann. Und wenn man diese sieht, man in der Lage wäre, das Missverhältnis oder Manko, das wirklich die Ursache der Krankheit war, zu heilen. Die ganze restliche Woche wurden mir Dinge über die Hypnose und Telepathie gezeigt. Meine Kräfte wurden verstärkt und intensiviert und wir führten ein Gespräch nach dem anderen, so z.B. wie man am besten die Aura sehen und eine Maschine entwickeln könnte, die auch die Aura sehen kann. Als die letzte Nacht der Woche anbrach, ging ich in mein kleines Zimmer im Gagpori Lama Kloster und schaute aus dem Fenster und dachte, dass ich morgen wieder in den viel größeren Schlafsaal zurückkehren und in Gesellschaft mit so vielen anderen schlafen musste. Die Lichter im Tal widerspiegelten sich. Die letzten Strahlen spähten noch mit einem flüchtigen Blick über den Gebirgsrand unseres Tals. Wie funkelnde Finger streckten sie sich über die goldenen Dächer, die wiederum ein Schauer goldenen Lichts in den schillernden Farben des Goldspektrums hinaufsandten. Blau, Gelb und Rot und selbst etwas Grün rangen miteinander, um das Augen anzulocken. Und während das Licht abnahm, wurden die Farben immer schwächer und schwächer. Bald war das Tal selber in dunklen blau-violetten oder purpurnen Samt gehüllt, der beinahe zu fühlen war. Durch das offene Fenster konnte ich den Duft der Weiden und der Pflanzen im Garten so weit unter mir riechen, und eine herumziehende Brise wehte mir Pollen der verschiedenen Blumen in die Nase. Die letzten Sonnenstrahlen verschwanden vollkommen außer Sicht und über das Gebirge drangen keine funkelnden Lichtfinger mehr in unser Tal, sondern sie schossen in den dunkel werdenden Himmel hinauf und reflektierten sich an den tiefer liegenden Wolken in Rot und Blau. Nach und nach wurde es dunkler und die Nacht brach herein, während die Sonne immer weiter und weiter hinter unsere Welt versank. Bald zeigten sich helle Lichtpunkte am dunklen purpurnen Himmel und das Licht des Saturns, der Venus und des Mars tauchten auf. Und dann erschien das Licht des Mondes. Voll hing er mit seinen klar ersichtlichen Pockennarben am Himmel und über sein Antlitz zogen leichte wollige Wolken. Es erinnerte mich an eine Frau, die sich nach der Aura-Untersuchung in ihre Kleider hüllt. Ich wandte mich ab und war mit jeder Faser meines Herzens entschlossen, dass ich alles tun würde, was ich konnte, um das Wissen der menschlichen Aura zu fördern und jenen zu helfen, die in die große weite Welt hinausgingen, um den Millionen von Leidenden Hilfe und Erleichterung zu bringen. Ich legte mich auf dem Steinboden nieder und kaum hatte mein Kopf meine zusammengefaltete Robe berührt, war ich auch schon eingeschlafen und wusste nichts mehr. Kapitel 9. Es herrschte tiefe Stille. In der Luft lag eine intensive Konzentration. Nach einem längeren Intervall, war ein kaum hörbares Rascheln zu vernehmen, das bald wieder aufhörte und in einer todähnlichen Stille verstummte. Ich sah mich um und blickte auf die langen Reihen der bewegungslos in Roben gekleideten und aufrecht sitzenden Gestalten am Boden. Beflissene Männer, die sich auf die Geschehnisse der jenseitigen Welt konzentrierten. Einige waren in der Tat mehr an den Geschehnissen der jenseitigen Welt interessiert als an dieser. Meine Augen streiften herum und blieben zuerst an einer majestätischen Person hängen und dann bei einer anderen. Hier befand sich ein Abt aus einer weit entfernten Gegend. Darunter befand sich auch ein Lama mit einem ärmlichen Gewand aus den Bergen. Gedankenlos schob ich einen der langen niederen Tische beiseite, sodass ich mehr Platz hatte. Die Stille war erdrückend. Eine lebendige Stille. Eine Stille, die es eigentlich mit so vielen Leuten hier gar nicht geben konnte. Krach. Ein laut polternder Lärm durchbrach die Stille. Noch im Sitzen hob es mich auf und ich drehte mich um die eigene Achse. Der Länge nach ausgestreckt und immer noch etwas benommen, lag der Bücherkurier mit seinen klappernden Holzdeckelbüchern um ihn herum am Boden. Er kam, schwer beladen herein und hatte den kleinen Tisch nicht gesehen, den ich verschoben hatte. Der nur 45 cm hohe Tisch brachte ihn zu Fall und nun lag dieser auf ihm. Fürsorgliche Hände hoben die Bücher auf und wischten sie ab. Bücher sind in Tibet ehrwürdig. Bücher enthielten Wissen und durften nie missbraucht oder misshandelt werden, deshalb galt der Gedanken nicht dem Mann, sondern den Büchern. Ich hob den Tisch auf und stellte ihn aus dem Weg. Und Wunder über Wunder, niemand dachte daran, mich deswegen zu beschuldigen. Der Kurier rieb sich den Kopf und suchte nach einer Erklärung für das Geschehene. Ich war nicht in seiner Nähe. Offensichtlich konnte ich es nicht gewesen sein, der ihn zu Fall gebracht hatte. Er schüttelte erstaunt den Kopf, drehte sich um und ging hinaus. Bald kehrte wieder Ruhe ein und die Lamas kehrten zu ihrer Lektüre in der Bücherei zurück. Da mir, wortwörtlich, am Ober- und Unterteil während meiner Küchenarbeit Schaden zugefügt worden war, war ich für immer von der Küchenarbeit entbunden worden. Nun musste ich als niedrige Arbeit in die große Bücherei gehen und die Schnitzereien der Bucheinbände abstauben und ganz generell den Ort sauber halten. Tibetanische Bücher sind dick und schwer. Der Titel auf den hölzernen Einbänden ist gekonnt geschnitzt und oft noch mit einem Bild versehen. Es war Schwerarbeit, die Bücher vom Regal herunterzuholen und sie leise zu meinem Tisch zu tragen, sie vom Staub zu befreien und dann jedes einzelne Buch wieder an seinen zugeteilten Ort zurückzubringen. Der Bibliothekar nahm es sehr genau und prüfte jedes Buch, um zu sehen, ob es auch wirklich sauber war. Es gab auch hölzerne Einbände, die Magazine und Zeitungen von Ländern außerhalb unserer Grenzen enthielten. Ich liebte es besonders, sie mir anzusehen, obwohl ich davon kein einziges Wort lesen konnte. Viele dieser monatealten ausländischen Zeitungen enthielten Bilder, und ich brütete über ihnen, wann immer sich mir eine Gelegenheit bot. Und je mehr mich der Bibliothekar davon abhalten wollte, desto mehr vertiefte ich mich in diese verbotenen Bücher, sobald seine Aufmerksamkeit von mir abließ. Die Bilder mit den Vehikeln, die Räder hatten, faszinierten mich. In ganz Tibet gab es natürlich keine Wagen mit Rädern und unsere Prophezeiungen wiesen eindeutig darauf hin, dass mit der Ankunft der Räder in Tibet, dieses der Beginn des Endes war. Tibet würde später von bösen Kräften überfallen werden, die sich wie ein Krebsgeschwür über die ganze Welt erstrecken würden. Wir hofften sehr, dass trotz der Prophezeiung größere, mächtigere Länder, an unserem kleinen Land, das weder kriegerische Absichten hegte noch beabsichtigte, sich den Lebensraum anderer anzueignen, kein Interesse hatten. Ich schaute mir die Bilder an und war fasziniert. In einem Magazin, ich weiß natürlich nicht, wie es hieß, sah ich einige Bilder, eine ganze Serie davon, die zeigten, wie so ein Magazin gedruckt wurde. Es zeigte gewaltige Maschinen mit großen Rollen und riesigen Zahnrädern. Die Männer auf diesen Bildern leisteten Schwerarbeit. Und ich dachte, wie anders es doch hier in Tibet war. Hier arbeitet man mit Stolz auf das handwerkliche Können, um eine Arbeit gut auszuführen. Dem Handwerker in Tibet käme es nie in den Sinn, das Handwerk auf kommerzieller Basis zu betreiben. Ich blätterte nochmals die Seiten durch und betrachtete die Bilder und dachte nach, wie wir die Dinge